Excuse me? Wir haben 2022. Halt, wir haben 2026 und ich habe eine eigene Show. ZDF Neo Social Club. Alle Trends, Memes und Hypes für dich kuratiert und kommentiert. Die neue Comedy Game Show mit mir, Laura Larsson. Wir gehen rein. Jetzt stream im ZDF. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und sowohl ich als auch der gut aussehende junge Mann hier neben mir, Julius Schubert, begrüßen euch recht herzlich aus Atlanta, Georgia. Julius, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück.
Wir sind gestern in Atlanta gelandet, haben den Toronto-Teil unseres Double-Step-Back Canada-slash-US-Trips 2026 beendet. Sind gestern gelandet nach einer relativ kurzen Nacht, aber einem sehr, sehr angenehmen Flug. Waren gut drauf, waren voller Tatendrang, sind natürlich in strömenden Regen reingekommen hier in Atlanta, was der Grund ist, warum wir gestern noch nicht allzu viel von der Stadt gesehen haben, beziehungsweise gar nichts von der Stadt gesehen haben, außer die State Farm Arena, in der wir uns dann aufhalten durften gestern Abend. Die Hawks haben gegen die Washington Wizards gespielt, war ein deutliches Ding, war vom Spiel her jetzt nicht der allergrößte Leckerbissen, aber es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Davon wollen wir euch aber heute gar nicht wirklich was erzählen, sondern das wollen wir uns aufsparen für eine weitere Folge, die wir dann noch machen, wo wir über das heutige Spiel, über ein weiteres, das wir in Atlanta noch sehen werden, über unseren Daytrip nach Charlotte morgen, wo wir ein Spiel der Hornets dann auch besuchen werden. All das soll dann nochmal Thema werden, wenn wir ruhig und sicher, hoffentlich, in Deutschland zurück sind. Heute geht es nochmal um die Toronto Raptors, denen wir letzte Woche den Besuch abgestattet haben. Zwei Spiele haben wir gesehen, einmal gegen die Oklahoma City Thunder, einmal gegen die San Antonio Spurs. Beide haben die Raptors knapp und irgendwo auch unglücklich verloren. Wir durften ein Interview führen, ein weiteres, exklusiv, im Raptors Locker Room vor diesem ersten Spiel, vor dem Spiel gegen OKC, mit Jakob Poeltl, mit dem einzigen österreichischen Vertreter in der NBA-Geschichte. Das war sehr cool, also sowohl inhaltlich in meinen Augen das Interview, als auch dieser ganze Prozess dahinter, das wollen wir euch jetzt ganz kurz erzählen. Dann werden wir euch das Interview einspielen und dann dachten wir, nutzen wir die Gelegenheit, quatschen ein bisschen über die Raptors, Eindrücke, die wir sammeln konnten von vor Ort. Und das ist der Fahrplan für die heutige Episode. Ich denke mal, es wird kurz und knackig. Und Julius, ich würde jetzt das Wort dir überlassen. Wo willst du reinstarten? Möchtest du Eindruck vom Atlanta-Regen noch kurz oder gehen wir direkt wieder zurück nach Toronto gedanklich?
Nee, lass uns sehr, sehr gerne das Poeltl-Interview einspielen und dann direkt reinstarten mit einer kleinen Analyse, warum die Toronto Raptors in dieser Saison die Erwartung von vielen Leuten übertreffen, warum sie so guten Basketball spielen und uns dann schlussendlich auch mit der Frage beschäftigen, wie playoff-tauglich das Ganze dann am Ende des Tages sein wird.
Übertreffen die Erwartungen von vielen, nicht zwingend von dir. Das muss man auch ja neidlos einfach mal anerkennen. Die Raptors waren Preseason eine unserer größeren Diskrepanzen in den Power-Rankings.
Auf jeden Fall, bei so viel Mist, den ich in diesem Podcast erzähle, muss man sich dann selber auch mal auf die Schulter klopfen bei den wenigen Sachen, wo man vorher richtig gelegen hat. Ich habe die Raptors ja von Anfang an als Top-6-Team in dieser Conference gesehen. Ich habe allerdings auch die Atlanta Hawks als Top-6-Team gesehen. Und ich gucke hier gerade die Tabelle durch. Ich habe auch nicht gesehen, dass die Pacers auf Platz 15 am Ende landen werden. Also ja, viele, viele Misses dabei gewesen. Aber bei den Raptors, da lag ich ausnahmsweise mal richtig.
So, ihr hört jetzt Exklusiv-Interview mit Jakob Poeltl. Und dann sind wir gleich zurück und quatschen ein bisschen über die Toronto Raptors.
Du hast jetzt eine schwierige Saison in Sachen Verletzungen aktuell. Wie geht's dir jetzt aktuell körperlich und konntest du das All-Star-Break einigermaßen nutzen, um ein bisschen zu regenerieren und den Akku aufzutanken für die zweite Saisonhälfte?
Ja, mir geht's jetzt eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, ich habe die All-Star-Break persönlich nicht so wirklich gebraucht. Wir haben zuvor ein Spiel gespielt. Ich schaue jetzt eher, dass ich wieder meinen Spielrhythmus finde. Aber es geht eigentlich von Spiel zu Spiel jetzt schon besser. Ich merke, dass die Kondi immer mehr und mehr zurückkommt. Und ja, wie gesagt, einfach der Rhythmus mit den Teamkollegen und natürlich auch mein eigenes Game.
bist natürlich jetzt gerade in deiner 10. Saison ein super wichtiger Leader für dieses Team jetzt. Mittlerweile, wie versuchst du dem Team zu helfen, wenn du nicht auf dem Parkett stehst, also in den Auszeiten, im Training, einfach präsent sein als Mentor, vielleicht auch für die Backup Big Man?
Ja, natürlich gibt's da einiges, wo ich aushelfen kann. Wir haben einen Rookie Big, einen, der jetzt vor ein paar Wochen zu uns gestoßen ist, und mit Mamo auch jemand, der erst seit Anfang der Saison dabei ist. Also gibt doch einiges, was ich über unser System, unsere Culture hier bei den Raptors weiß, wo die vielleicht noch ein bisschen Hilfe brauchen. Also ich versuche mir da so meine Momente entweder im Spiel oder auch im Training rauszunehmen, wenn ich was sehe, wo ich glaube, dass ich helfen kann, und schaue, dass ich ihnen da den einen oder anderen Tipp gebe.
Ihr habt als Team einen wahnsinnig großen Sprung gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Ihr habt jetzt 34 Siege schon, letzte Saison 30. Ich glaube, ihr habt schon mehr Siege geholt als in der gesamten letzten Saison. Wie kannst du diesen Sprung erklären? Ihr habt die 6 beste Defense der NBA. Ist das vielleicht einer der großen Schlüsse? Was macht euch jetzt besser im Vergleich zur letzten Saison?
Ja, das ist auf jeden Fall einer der größten Gründe. Ich glaube generell einfach, wir haben ein junges Team und es hat sich jeder von uns individuell weiterentwickelt, und wir haben auch als Team mehr zusammengefunden. Letztes Jahr, wir hatten einige Spieler in der Rotation, die in dem Rookie-Jahr waren, einige Spieler, die erst seit, weiß ich, ein, maximal 2 Jahren zusammenspielen. Und da macht einfach jedes Jahr, jedes Spiel einen großen Unterschied. Und man merkt das dieses Jahr sofort, dass wir einen toughen Sommer hinter uns hatten, wo wir viel gearbeitet haben. Und ja, das zeigt sich dann gleich in den Spielen.
Wir haben gerade über den Sprung geredet, den das Team gemacht hat. Sicherlich auch Teil daran, Scottie Barnes, Brandon Ingram, beide jeweils zum zweiten Mal All-Star geworden dieses Jahr. Wie nimmst du die Entwicklung von den beiden wahr in dieser Saison?
Ja, natürlich hilft uns das sehr, eine Edition wie Brandon Ingram zu einem Team. Natürlich nicht nichts, das hat uns ordentlich nach vorne katapultiert, und Scotty auch. Ich meine, Scotty hatte letztes Jahr schon eine gute Saison, hat schon einige Jahre hintereinander, aber jedes Jahr merkt man einfach, dass er noch ein bisschen mehr zu seinem Game dazu also hinzufügen kann, und auch seine Leadership-Qualitäten merkt man, dass sie jedes Jahr besser werden, und ich glaube auch, dass er in seiner Defensivrolle dieses Jahr so gut wie noch nie zuvor war, einfach weil wir auch den richtigen Supporting Cast um ihn herum haben. Wir haben einige Guards, die sehr aggressiv in der Defense sind. Das hilft, glaube ich, ihm und seinem Defensivstil auch sehr aus.
Ihr habt jetzt die Thunder natürlich vor der Brust. Morgen dann die Spurs, die super heiß reinkommen in dieses Team, in dieses Spiel. Die beiden besten Teams im Westen. Erste Frage für dich persönlich. Spurs natürlich Ex-Verein. Ist das was Besonderes, was da morgen auf dich zukommt? Und zweitens einfach generell, wie geht ihr in dieses Spiel beziehungsweise in diese beiden Spiele rein?
Ja, es sind zwei sehr taffe Teams, keine Frage. Wahrscheinlich zwei der besten Teams in der Liga zurzeit. Da muss man mit viel Energie, viel Konzentration. Natürlich ist dann der Gameplan auch noch einmal extra ausgereift. Muss man auf jeden Fall mit der richtigen Einstellung in diese Spiele reingehen. Und ja, für mich persönlich, natürlich macht es immer Spaß, gegen das alte Team, gegen die doch noch ein paar alte Teamkollegen auch zu spielen. Ich freue mich schon drauf. Wird sicher eine taffe Partie, aber wir werden uns nichts schenken.
Du wirst in der einen oder anderen Possession wahrscheinlich auf einen gewissen Victor Wembanyama treffen. Wie verteidigt man den Mann?
Ja, natürlich ein Mismatch-Problem gegen fast jeden Verteidiger. Also jemand, der sehr skilled mit dem Ball in der Hand ist und dann noch 2,20 Meter plus, ich weiß nicht wie viel genau, ist natürlich ein Problem, aber ja, wir versuchen normalerweise einfach so aggressiv wie möglich zu sein, ihn bei jedem Wurf zu stören, ihn beim Dribbling zu stören und so weiter, und hoffentlich wird das morgen gut gelingen.
Zum Abschluss noch 2 Fragen, ein bisschen bigger picture. Du bist jetzt in deiner 10. Saison, Julius hat es gerade gesagt. Was wäre ein Tipp, den du dem Rookie Jakob mit auf den Weg gehen würdest für den Start in seine NBA-Journey?
Schwer zu sagen. Einfach, ich glaube, das Wichtigste für mich in meiner Karriere war, dass ich nie den Spaß am Ganzen verloren habe. Natürlich, NBA-Basketball ist viel harte Arbeit, sind viele taffe Trainings, viele taffe Losses auch, mal in den Playoffs, mal in der Regular Season. Also einfach durch den ganzen Prozess, durch den Spaß am Spiel nicht zu verlieren, ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen.
Und Stichwort Basketball in der Heimat. Du bist der einzige österreichische NBA-Spieler aller Zeiten. Spürst du Verantwortung, eine Vorbildfunktion? Erstens, erste Frage. Und zweitens, wie nimmst du die Entwicklung vom österreichischen Basketball wahr in den letzten Jahren?
um ehrlich zu sein, ich spüre es nicht wirklich, aber ich nehme sie trotzdem wahr. Es ist, glaube ich, einfach eine coole Rolle auch für mich, da die Möglichkeit zu haben, jungen Sportlern in Österreich, jungen Basketballern in Österreich irgendwie ein Vorbild zu sein. Versuche da so viel wie möglich in meinem Sommer, in meiner Freizeit auch bei jungen Sportlern in Österreich anzusetzen, denen Möglichkeiten geben zu trainieren. Ich habe ein Kids Camp immer wieder in Wien auch im Sommer. Macht einfach Spaß auch den jungen Basketballspielern beim Spielen zuzuschauen, wie die den Sport für sich entdecken. Was war der zweite Teil?
Die Entwicklung vom Basketball in Österreich. Es gibt ja viele Österreicher, die jetzt nicht den Sprung in die NBA, aber die in der BBL zum Beispiel abliefern, die in Europa abliefern. Wie siehst du die Entwicklung in den letzten Jahren?
Ja, merkt man schon, dass auf jeden Fall, also wir haben gerade eine junge Generation auch, wo sehr viele talentierte Spieler dabei sind, die jetzt letztens wieder einer College committed, einige Spieler eben, wie gesagt, das in der deutschen Liga auch. Freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass wir das Niveau hochhalten können und darüber auch noch hinauswachsen können, dass wir in der Zukunft vielleicht noch mehr NBA-Spieler haben oder eben auch Spieler in starken europäischen Ligen.
Jakob, vielen Dank.
Danke.
So viel dazu. Super interessante Eindrücke von Jakob. Vielen, vielen Dank natürlich an der Stelle an die Toronto Raptors, die obviously diese Folge nicht hören werden. Aber trotzdem ein kleines Shoutout, dass uns hier die Möglichkeit eingeräumt wurde, mit Jakob zu sprechen, Pre-Game, bei den ganzen Sachen da im Lockerroom dann auch dabei gewesen sein zu können. Also vielen, vielen Dank an der Stelle an die NBA und an die Toronto Raptors für diese Opportunity. Starten wir direkt rein. Vielleicht der erste große Schlüssel zum Erfolg, der ja auch jetzt etwas ist, worüber Jakob mit uns dann auch gesprochen hat. Ich hatte das in einer Frage ja schon angebracht gehabt, als ich ihn gefragt hatte, woran es denn liegt, dass die Raptors jetzt schon mehr Siege geholt haben als in der vergangenen letzten Saison. Und ich habe dann die Defense angesprochen. Er hat das so bestätigt. Natürlich, die Raptors haben die statistisch sechstbeste Defense der NBA laut Cleaning the Glass. Sie erlauben die neuntschlechteste effektive Wurfquote ihrer Gegner. Sie erzwingen die viertmeisten Turnover in der NBA. Und sie spielen richtig, richtig gut an diesem Ende. Das hat sicherlich zum Teil mit ihrem Coaching und der Strategie zu tun, dass sie sehr aggressiv verteidigen, sehr switch-heavy verteidigen. Zum anderen natürlich auch irgendwo mit dem Personal. Einer der Raptors-Reporter hat in einer der Auszeiten bei dem zweiten Spiel gegen San Antonio gesagt gehabt, dass viele hier in Toronto Scotty Barnes für den Defensive Player of the Year halten. Das kann ich nicht bestätigen oder denyen, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass seine Aussage, die er danach getroffen hat, auf jeden Fall nicht stimmt, und zwar, dass auch ligaweit viele Scotty Barnes für den Defensive Player of the Year halten. Ich habe dann zu Lorenzo während des Spiels gesagt, dass wir sehen den Spieler, den ligaweit viele für den Defensive Player of the Year halten, aber der spielt leider nicht für das Heimteam aus Toronto, sondern für die Gäste, nämlich in Victor Wembanyama. Soll natürlich absolut nicht schmälern, was Scotty Barnes für eine absurde Saison spielt am defensiven Ende. Wir hatten bei dem einen Spiel auch gesehen, dass er irgendwie, ich glaube, 3 Steals und 4 Blocks waren da mit dabei. Wir haben sehr viele Highlight-Blocks von Scotty Barnes gesehen. Sehr, sehr gute defensive Sequenzen auch dabei gehabt. Das war so ein bisschen der Vorteil unserer katastrophalen Pressplätze unterm Hallendach, dass wir das Ganze einigermaßen gut überblicken konnten und da halt gesehen haben, dass Scotty Barnes defensiv einfach über alles 1,4 Steals, 1,6 Blocks averaged auf die Saison gesehen. Das sind natürlich nicht die alleraussagekräftigsten Statistiken, Steals und Blocks, das wissen wir. Aber sein defensiver Impact ist schon sehr, sehr heftig. Das zeigt sich in den Counting Stats. Das zeigt sich aber auch einfach generell, wenn man sich das Tape anschaut und sich auch die Spiele vor Ort anschaut. Das ist jemand, der am Perimeter einen echt guten Job macht, aber vor allem als Rim Protector, egal ob er mal der Smallball-Fünfer ist oder ob er der Weakside-Lowman ist oder in Help-Sequenzen teilweise vom Nail rein. Das ist seine ganz, ganz große Stärke und das ist natürlich defensiv auch eine super, super, super wichtige Rolle. Also Scotty Barnes ist der beste Defender dieses Teams und er trägt so ein bisschen die Defense auf seinen Schultern, und dass er auch schon jetzt 57 Spiele gemacht hat, nicht allzu viel verpasst hat, jetzt auch zum All-Star gewählt wurde in dieser Saison. Das ist schon so ein bisschen auch der Schlüssel dieser Defense, und die Defense ist der große Schlüssel ihres Erfolgs. Aber Lorenzo, du hast noch ein paar Gedanken zur Defense, ja, so ein bisschen detaillierter.
Ja, wir hatten auch mit, also ich glaube nicht, dass, hat einer von uns Dagnold nach der Raptors Defense gefragt gehabt? Ich meine nicht, ne? Aber es kam auf jeden Fall zur Sprache auf der Pressekonferenz. Er hat es dann auch ganz schön formuliert. Es ging so in die Richtung, die Raptors machen einen super Job, dich schnell spielen, also dich zu zwingen, schnell zu spielen, aus deinem Rhythmus zu bringen, Druck auszuüben. Das war dann auch ein Thema auf der PK der Thunder, wie die Thunder es dann doch immer mal wieder geschafft haben, diesen Druck quasi umzudrehen und gegen die Raptors zu verwenden. Aber im Großen und Ganzen war auch das sowohl für OKC als auch für San Antonio, gerade für die Guards. Wir haben die ganze Saison bislang verbracht, die Guard-Rotation der Spurs so sehr zu loben mit Fox und Castle und Harper. Das waren dann schon auch immer wieder Elemente von dem, was die Spurs so stark machen, mit ihrem Drive-and-Kick-Game, mit der Gravity, die Wemby auch am Ring und rund um den Ring ausübt. Aber das waren phasenweise, gerade auch die Defense, die wir gegen Wemby gesehen haben, von Colin Murray-Bowles, von Mamukashvili, dann auch von Jakob Poeltl, der Wemby in einigen Possessions verteidigt hat. Das sah schon ziemlich gut aus, was die Raptors da gemacht haben. Und um mal auf das Scheme nochmal zu sprechen zu kommen, gerade diese druckvolle Defense, du hast die Turnover-Erzwingrate angesprochen, das hat natürlich viel auch damit zu tun. Ich will nicht sagen, dass das ein Blessing in Disguise war, dass Jakob Poeltl bislang so wenig gespielt hat, weil er halt weiterhin, und das zeigen auch die Statistiken, obwohl er eingeschränkt war, obwohl er auch oftmals, wenn er auf dem Parkett stand, nicht wirklich fit war, verändert sich das Defensivrating mit ihm auf dem Feld kaum im Vergleich zu ohne ihn auf dem Feld. Das heißt, er ist immer noch ein guter Defensivanker, jemand, der trotz seiner Größe auch mal weiter draußen verteidigen kann, hat Wemby zum Teil am Logo aufgenommen in diesem Spurs-Spiel, als wir ihn dann auch auf dem Parkett gesehen haben. Aber die Defense lebt schon auch sehr viel von ihrer Variabilität. Also du schaffst es immer wieder, solche Leute wie Quickly oder Jamal Shedd, die natürlich dann eher Schwachstellen sind, die aber trotzdem mit einem sehr hohen Energielevel spielen und zumindest das Maximum rausholen aus ihren körperlichen Gegebenheiten. Und da hast du dann eben den Kontrast zu zum Beispiel einem Colin Murray-Bowles, der einen richtig guten Job macht als eigentlich totaler undersized Fünfer oftmals als Starter jetzt in den letzten Wochen. Dann natürlich so Leute wie Scotty Barnes oder auch RJ Barrett, der ganz gut defensiv agiert bislang in dieser Saison. Das lebt viel von sehr viel Länge auf allen Positionen, Beweglichkeit, es wird viel geswitcht, es wird viel pre-rotated, es werden immer wieder bestimmte Matchups gesucht und das dann gepaart mit jemandem wie Scotty Barnes, der, du hast es gesagt, ich denke mal jetzt nicht wirklich einen Defensive Player of the Year Case hat, der aber definitiv einen All-Defense Case hat in dieser Saison. Das sieht schon alles echt richtig, richtig gut aus und es hat einfach viel, das hat auch Rajakovic dann auf seiner PK nochmal betont nach dem Spurs-Spiel, es hat viel mit Effort zu tun, es hat viel mit Einsatz zu tun und eben mit dieser Variabilität. Und ich denke, das sind die großen Schlüssel, warum die Defense der Raptors bislang so gut aussieht in dieser Saison.
Auf jeden Fall. Ich würde noch zwei kleine Stats von Clean the Glass hinzufügen, die auch nochmal so ein bisschen unterstreichen, was die Idee der Raptors ist und warum sie am defensiven Ende so gut aussehen. 80,8% der gegnerischen Angriffe gegen sie kommen im Halbfeld. Und das ist ja genau das, was du gerne möchtest als Defense. Du möchtest, dass so viele Angriffe wie möglich deiner Gegner kommen, wenn du quasi deine Set-Defense hast, wenn du defensiv geordnet bist, wenn das Spiel langsamer geworden ist. Und je höher dieser Wert ist, desto besser. Und 80,8%, das sind 4 von 5 Angriffen. Also wenn Gegner 5 Angriffe gegen Toronto haben, sind 4 davon im Schnitt im Halbfeld. Und das ist genau das, was du als Defense möchtest. Und der zweite Stat ist, dass die Gegner der Raptors quasi die 5 meisten Abschlüsse in der kurzen Midrange nehmen, in dieser Floater-Region. Und das ist ein Bereich, aus dem du aus Sicht der Defense möchtest, dass der Gegner so viele Abschlüsse wie möglich nimmt. Das ist ein mathematisch sehr ineffizienter Bereich. Manche sagen, es ist der ineffizienteste Bereich auf dem Parkett, wenn wir über das Wurfprofil reden, diese Floater-Region, dieser Bereich in der Zone, wenn du aber nicht in der Restricted Area bist, für den es auch nur 2 Punkte gibt, wo du aber noch nicht irgendwie in diese Layup-Region kommst, in diese Dunk-Region kommst, außer du bist Wemby, der aus der kurzen Midrange manchmal auch schon danken kann. Aber das ist ein Bereich, wo du viele Versuche zulassen möchtest, gerne in einem Bereich, wo auch nicht viele Shooting-Fouls dann entstehen im Vergleich zum Rim, also hier die Frequenz, 20% der gegnerischen Abschlüsse kommen aus der kurzen Midrange, der 5-beste Wert. Letztes Jahr war es der 6-beste Wert der NBA. Also das ist ein Bereich, wo der Trend immer mehr hingeht, bei der modernen Defense, wo du viele Gegner einfach auch abschließen lassen möchtest. Also das noch zwei kleine Statistiken, die unterstreichen, dass die Raptors nicht nur eine gute Defense haben, sondern auch eine gut durchdachte Defense haben. Wollen wir zum nächsten Schlüssel ihres Erfolgs kommen?
Genau, und das ist definitiv die Transition Offense. Schöne Überleitung von der Defense ins andere Ende, aufs andere Ende des Parketts. Die Raptors sind das Team mit der höchsten Transition Frequency der NBA. 18,6% ihrer Angriffe starten mit einem Transition Play, was dann von Clean the Glass eben so gelabelt wird. Sie sind das drittbeste Team, was die Frequenz nach Steals angeht. Also das passt ja auch zu dem Defensivscheme und zu den defensiven Stärken, die wir gerade genannt haben, mit der Variabilität, mit dem Switching, mit dem Forcieren von Turnovern, und dann geht es eben schnell in die andere Richtung. Und sie sind Platz 1 in der Frequenz nach Live Rebounds. Also auch da haben sie, wenn sie den Rebound holen, und sie sind kein schlechtes Rebounding-Team, dann haben sie sofort das Mindset, in Transition zu kommen. Das ist ein großer Teil. Das passt ja auch irgendwo ins Bild, was wir gerade bei der Defense gesagt haben. Dieses High-Energy-Level, dieser Ansatz, den wir sehen. Sie sind nicht so wahnsinnig effizient in der Transition. Also sie haben ein 124er Offensivrating, das ist Platz 17, also so leicht unterdurchschnittlich. Aber wenn du so oft in Transition kommst, dann musst du halt auch nicht so wahnsinnig effizient sein. Und sie sind Platz 8, was die Points added per 100 Possessions. Also wie viele Punkte packen sie quasi auf ihr Offensivrating drauf durch ihre Transition-Angriffe. Und das ist ein Wert von 3,4 pro 100. Und das ist der 8-beste Wert. Also sehr, sehr hohe Transition-Frequenz, dann gar nicht so unbedingt effiziente Transition-Abschlüsse, aber es reicht dann eben doch, um einen großen Teil der Offense auszumachen und eben dann auch eine große Stärke auszumachen. Und wie gesagt, das passt ja ins Bild mit dem ganzen Defense-wird-zu-Offense-Ding.
Auf jeden Fall, wie wir alle wissen, die schlechteste Transition-Offense der NBA ist immer noch besser als die beste Halbfeld-Offense. Also selbst wenn du dann nicht elitär darin bist, diese Transition-Plays dann zu finishen, wenn du so oft hinkommst, ist das natürlich ein absoluter Game-Changer. Was ich jetzt in der Recherche auf diese Folge überraschend zur Kenntnis genommen habe, ist, dass die Raptors da seit 2018-19 Jahr für Jahr bei ihrer Transition-Frequenz in der Top 5 der NBA ranken. Also basically seit der Saison, in der Kawhi Leonard sich dem Team angeschlossen hat, so ein bisschen die DeRozan-Ära zu Ende ging, spielen die Raptors wahnsinnig schnell und wahnsinnig häufig. 2018-19 war man ligaweit auf Platz 5, dann war man auf Platz 2, auf Platz 4, wieder auf Platz 2, wieder auf Platz 2. Vor zwei Jahren war man dann sogar auf Platz 1. Letzte Saison hatte man die dritthöchste Transition-Frequenz und diese Saison, wie Lorenzo gerade angesprochen hat, die höchste Transition Frequenz. Und es ist ja auch was, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, in der Dennis Schröder bei den Toronto Raptors gespielt hat. Das müsste vor zwei Jahren gewesen sein, wo man die höchste Transition-Frequenz hatte. Das war was, was wir damals auch angesprochen hatten. Ich möchte sagen, auch hier im Podcast, dass dieses schnelle Spielen der Toronto Raptors, immer wieder den Schalter umlegen und dann nach Rebounds, nach Steals loszuspritten, dass ihm das sehr, sehr entgegenkam, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Von daher, die Transition ist ein riesiger Bestandteil der Identität dieses Teams. Aber lass uns doch vielleicht am offensiven Ende bleiben. Die Raptors haben keine wirklich elitäre Halbfeld-Offensive. Das muss man schon so sagen. Warte mal, wo ist denn hier Halfcourt? Und zwar haben sie die 15-beste Halfcourt-Offense. Das ist genau League Average. Bei 30 Teams sind sie da genau im Mittelfeld. Das ist fairerweise deutlich besser als das, was sie in den letzten Jahren so produziert haben an diesem Ende. Letzte Saison waren sie da ligaweit auf Platz 25, davor 26, 25, 26 und 20. Also dass man da jetzt auf Platz 15 rankt, ist schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und dieser Sprung auch am offensiven Ende erklärt sicherlich auch zum Teil, dass man jetzt so viele Siege geholt hat und so viel mehr Siege auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber wir können uns hier natürlich jetzt nicht hinsetzen und sagen, dass die Halfcourt-Offense in irgendeiner Art und Weise eine große Stärke dieses Teams ist. Sicherlich hat man irgendwo individuelle Klasse. Brandon Ingram und Scottie Barnes sind zwei All-Stars, sind zwei Spieler, die dir jederzeit 30 plus, 40 plus Punkte geben können, die dir jederzeit Buckets geben können, sei es in der Crunch-Time oder irgendwann anders im Game, wenn du sie brauchst, wo du ihnen einfach den Ball gibst und sie dann zur Arbeit gehen. Die Raptors haben insgesamt 5 Spieler, die zweistellig scoren in dieser Saison. Jakob Poeltl ist der 6., der knapp unter dieser 10-Punkte-pro-Game-Marke sich aktuell findet. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er der 6. Spieler in diesem Team wird, der dann am Ende des Tages zweistellig punktet. Das heißt, die Raptors sind irgendwo ein relativ tiefes Team, wo sich die offensiven Lasten verteilen auf mehrere Schultern, wo sich die Scoring-Aufgaben, die Playmaking-Aufgaben, die Creation-Aufgaben verteilen, wo es natürlich für eine Defense jetzt nicht so super einfach ist, sich auf einen zu konzentrieren. Ich hatte Julian Champagny beim morgendlichen Shooter und der Spurs gefragt, wie denn jetzt aus Teamperspektive der Plan ist, Brandon Ingram und Scotty Barnes zu stoppen, to slow down. So habe ich es formuliert. Und er meinte, play defense, just play defense. War jetzt natürlich nicht die super detaillierteste und tiefgründigste Antwort. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es nicht so ist, wenn Gegner gegen die Raptors spielen, dass dann im Scouting Report steht, okay, wir fokussieren alles auf Brandon Ingram oder wir fokussieren alles auf Scotty Barnes. Und ich glaube schon, dass die Raptors gerade, wenn man von den guten Teams in der NBA ausgeht, wo häufig auch diese 1 bis 2 Stars am Start sind, und dann wirklich der Plan ist, die dann aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube nicht, dass bei den Raptors zwangsweise so der Fall ist. Ich glaube, dass da schon Gegner sich durchaus bewusst sind, dass hier mehrere Spieler richtig guten Basketball spielen können und dass man sich immer auch auf Emmanuel Quickly konzentrieren muss, dass man immer auch damit rechnen muss, dass RJ Barrett dir 20 Punkte gibt. Dass auch jemand wie Jakob Poeltl jederzeit für einen 20 Punkte, 10 Rebound, Double-Double irgendwie gut ist. Und deswegen vielleicht gar nicht so krass der Fokus darauf liegt, hier nur 1 bis 2 Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Also die individuelle Klasse am offensiven Ende carried sie auf jeden Fall schon. Und dann der zweite Punkt an diesem Ende ist etwas, worüber wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder geredet haben. Also sowohl hier im Pod als auch ja ich auf meinem YouTube-Kanal. Und das ist so ein bisschen das Possession-Game des Teams, in der Regel besser spielen, wenn sie mehr Abschlüsse nehmen. So klar, wenn du mehr Abschlüsse nimmst, hast du mehr Möglichkeiten zu scoren. Und das gilt auch irgendwo für die Toronto Raptors. Man hat die 9th-beste Turnover-Percentage der NBA. Das heißt, nur 8 Teams ligaweit produzieren weniger Turnover von der Possessions als die Raptors. Und nur 11 Teams in der NBA haben eine höhere offensive Rebound-Percentage. Je weniger Turnover du produzierst, desto mehr Abschlüsse kannst du nehmen. Je mehr offensive Rebounds du sammelst, desto mehr Abschlüsse kannst du nehmen und desto mehr hochprozentige Abschlüsse kannst du in dem Fall auch nehmen. Das bedeutet, die Raptors haben nicht diesen alles überstrahlenden Superstar, sie sind nicht das krasseste Shooting-Team, sie sind sehr, sehr average in ihren Pick-and-Roll-Possessions, in ihren Post-Up-Possessions, generell wenn der Ball im Halbfeld unterwegs ist, aber sie haben viele Spieler, die scoren können. Sie haben eine gewisse Balance im Kader, sie produzieren wenige Turnover, sie sammeln viele offensive Rebounds, kommen dadurch zu vielen, vielen Looks im Halbfeld und zu mehr Looks als andere Teams. Und wie angesprochen, sie können immer wieder das Spiel sehr schnell machen, weil sie halt viele, viele Stops holen. Das erklärt so ein bisschen, warum sie offensiv zumindest einen Sprung gemacht haben und average an diesem Ende sind, was absolut ausreicht. Wenn du eine elitäre Defense hast und eine Average Offense, dann bist du halt ein gutes Team.
Dann lass uns doch jetzt direkt daran anschließend drüber sprechen, warum sie ein gutes Team sind, warum sie aber eben vermutlich, wenn wir Richtung Playoffs denken, kein elitäres Team sind. Kein Team, das tatsächlich Anstalten macht, hier einen Finals-Run oder ähnliches zu starten. Denn die Offense ist auch gleichzeitig natürlich das große Fragezeichen. Es ist eine sehr interessante Statistik, die wurde vorgestern für uns in der Arena mal eingeblendet. Wir haben das gerade in empirischer Sorgfalt nochmal kurz selber zusammengerechnet. Es gibt aktuell 16 Teams, genau 16, 8 in jeder Conference, die mindestens bei 500 stehen, die also mehr Spiele gewonnen haben, als sie verloren haben, die man guten Gewissens als gute Teams bezeichnen kann. Gegen diese 16 Teams haben die Raptors eine Bilanz von 11-18 in ihren 29 Duellen. Gegen die anderen, gegen die schlechteren Teams, Sub-500-Teams, sprechen wir von einer Bilanz von 23-7. Es ist ein ganz klarer Trend erkennbar. Das war jetzt auch wieder der Fall bei den beiden Spielen, die wir gesehen haben. Wir haben also vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, was die Raptors
zu einem guten Team macht, war zu beobachten. Die Defense, die Transition, die Athletik, die Variabilität, das Possession Game. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ob sie das Possession Game tatsächlich gewonnen haben jetzt gegen die Spurs oder Thunder. Aber die Ansätze waren immer da. Und das war auch der Grund, warum Darko Rajakovic zum Beispiel es ganz schön formuliert hat. Er ist zufrieden, aber nicht glücklich mit der Leistung seiner Mannschaften. Weil es beides dann eben doch Spiele waren, die man ein Stück weit unglücklich, habe ich im Intro gesagt, verloren hat. Die man knapp verloren hat und die man dann eben gegen ein Team verloren hat oder gegen Teams verloren hat, obwohl die Thunder ohne SGA und J-Dub ran mussten, die dann oftmals in diesen Offensivsituationen in Richtung Crunch-Time den Tick sicherer, den Tick effizienter waren. Und das war dann eben so ein bisschen das, was den Raptors das Genick gebrochen hat, was den Raptors in vielen dieser 29 Spiele gegen gute Teams das Genick gebrochen hat. Gerade wenn wir uns die Konkurrenz im Osten angucken. Ich hatte einen Artikel bei Open Court geschrieben jetzt über Toronto gegen die Cavs hat man eine Saisonbilanz von 3-0, witzigerweise, weil eben das war dann am Anfang der Saison, als die Cavs noch ziemlich schlecht drauf waren. Eins dieser Spiele habe ich witzigerweise auch gesehen live in Cleveland damals gegen die Raptors an Halloween. Das, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich nicht, ob die Raptors das tatsächlich gewonnen haben, aber wenn sie eine Bilanz von 3-0 gegen die Cavs haben, dann werden sie es wahrscheinlich gewonnen haben. Aber gegen die anderen, gegen Boston, gegen New York und gegen Detroit haben sie eine Bilanz von 0-7 insgesamt gegen diese drei Teams. Und wie gesagt, nur 11-18 gegen die über 500 Teams. Das ist ein Problem, das dann eben doch, und das lässt sich schon ganz leicht erklären, wenn du so eine Top-Defense hast, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn du dann eine Offense hast, die dich zumindest im durchschnittlichen Bereich hält, die okay ist. Und wenn du dann in Person von natürlich vor allem Brandon Ingram und Scottie Barnes hier und da auch mal die individuelle Klasse hast, um so eine Crunch-Time für dich zu ziehen, dann ist das in der Regel halt genug, um schlechte Teams zu überrollen. Und das tun sie oftmals. Es ist manchmal dann eben aber auch nicht genug oder vielleicht sogar in der Mehrheit der Fälle nicht genug, um gute Teams, die dir vieles von dem, was du selbst bringst, entgegenbringen können und dann aber vielleicht einen richtigen Superstar am offensiven Ende haben oder besseres Shooting haben am offensiven Ende oder diesen einen Unterschiedsspieler, der dann mal plötzlich 10 Punkte macht in den letzten 5 Minuten von der Bank oder so. Und tendenziell sucht man diese Spielertypen bei den Raptors tatsächlich vergebens. Und das ist, denke ich, etwas, was wir beobachten konnten in den beiden Spielen, die wir jetzt live gesehen haben, was wir beobachten können die ganze Saison schon. Und natürlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie nicht noch in diese Top 4 reinstoßen, ich gucke gerade noch mal kurz auf die Standings, wie es da aussieht. Es stehen nämlich auch noch Duelle gegen New York und gegen Detroit. Ich glaube, gegen Cleveland steht sogar auch noch eins an. Sie haben aktuell 3 Siege Rückstand auf die Cavs auf Platz 4. Die Cavs sind super drauf. Die Knicks, Celtics, Pistons sehen alle soweit eigentlich ziemlich stabil aus. Also gehen wir mal davon aus, dass sie nicht mehr in diese Top 4 reinstoßen. Dann triffst du halt auf eines dieser 4 Teams in der ersten Runde. Ich kann euch versprechen, dass in Detroit, in Boston, in New York, in Cleveland wird man nicht da sitzen und sich denken, yes, Playoff-Serie gegen die Raptors, da haben wir richtig Bock drauf. Aber alle diese 4 Teams wären vermutlich relativ klar favorisiert in einer Playoff-Serie. Und das liegt daran, dass man dann in den Playoffs, denke ich, nochmal mehr Fragezeichen haben muss. Reicht das offensiv, was die Raptors aufs Parkett bringen? Und das ist so das große Sternchen, das man hinter diese, im Großen und Ganzen, wir haben gerade alles besprochen, sehr, sehr gute Saison. Das ist das Sternchen, was man vielleicht ein bisschen dahinter setzen muss. Wie playoff-tauglich ist das Ganze, hattest du gefragt im Intro.
Auf jeden Fall, gerade in den Playoffs, wo die individuelle Klasse von Stars nochmal deutlich wichtiger wird als in der regulären Saison, wo das Spiel langsamer wird, wo ja auch weniger strukturierte, organisierte Offense gelaufen wird, gerade Richtung Ende der Spiele. Da haben die Raptors im Vergleich zu den echten Top-Teams der NBA natürlich schon deutliche Nachteile, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass die Pistons jederzeit zu Kate Cunningham gehen können, dass die Knicks zu Jalen Brunson und Karl Anthony Towns gehen können, dass die Cavaliers Harden und Mitchell haben und Mobley, dass die Celtics jetzt Tatum womöglich bald zurückbekommen, Jalen Brown haben, selbst die Sixers, die mit Maxi und mit Embiid 2 Superstars in ihrem Team haben, das ist dann schon nochmal ein Unterschied zu dem, was die Toronto Raptors da am Ende des Tages aufbieten können am offensiven Ende. Das bedeutet, ja, sie übertreffen die Erwartung, sie werden sehr, sehr wahrscheinlich in die Playoffs kommen und sie werden sehr, sehr wahrscheinlich auch direkt in die Playoffs kommen und das ist ein großer, großer Erfolg. Gut möglich, dass sie ihrem Erstrundengegner 1-2 Spiele auch abnehmen können. Ich möchte nicht ausschließen, dass sie auch eine Serie durchaus spannend machen können in der ersten Runde. Aber Stand heute würde es mich doch sehr überraschen, wenn wir die Toronto Raptors Anfang Mai 2026 in der zweiten Runde der NBA Playoffs sehen würden.
Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Lass uns den Sack zumachen und uns auf die Stadt, auf die City of Atlanta stürzen. Ich habe sehr Bock, hier jetzt ein bisschen was zu sehen. Wir haben uns gestern einen Plan geschmiedet, was wir alles machen wollen. Heute geht's in die City, kein Spiel, aber hoffentlich früh ins Bettchen, weil morgen um 4.40 Uhr fährt unser quasi Flixbus, unser amerikanischer Flixbus nach Charlotte. Da dann 13 Uhr Game Time. Dann am selben Tag direkt wieder zurück. 23.30 Uhr sind wir zurück hier in Atlanta. Das wird ein harter Tag morgen mit vielen Stunden im Bus. Wahrscheinlich deutlich härter als unser Flug von Toronto nach Atlanta. Und dann am Tag drauf noch einmal State Farm Arena, noch einmal Hawks. Ebenfalls gegen die Blazers. Also wir sehen Portland back-to-back. Hoffentlich mit Danny Avdija abwarten. Und dann geht's schon wieder nach Hause. Für mich dann mal für ein Weilchen. Für dich, Julius, nur kurz. Für dich geht's dann relativ bald direkt wieder rüber.
Ja, ganz genau. Die Woche drauf geht es dann für mich mit einer kleinen Gruppe nach Miami und Orlando. Gruppenreise, schönes Stichwort. Ich hatte schon ausführlich gesagt in unserer letzten Folge, das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Nur nochmal der ganz, ganz kurze Reminder für euch, weil jetzt auch seit gestern die Webseiten an den Start gekommen sind. Anmeldestart Sonntag, 18 Uhr deutscher Zeit für unsere zwei brandneuen Gruppenreisen. Die erste nach LA, San Francisco und Las Vegas im September mit WNBA, College Football, Baseball und Fußball. Und die zweite dann Anfang Dezember New York zur Weihnachtszeit. Wie gesagt, Anmeldestart Sonntagabend, 18 Uhr, jeweils nur 7 Plätze frei. Und die Info für euch jetzt, das Update, die Webseite, beziehungsweise die beiden Webseiten sind jetzt online mit allen Infos, wo ihr dann auch ab Sonntag 18 Uhr buchen könnt. Haben wir euch natürlich erneut unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Und dann würde es mich riesig freuen, den einen oder anderen von euch im September und im Dezember begrüßen zu können und da dann eine richtig, richtig geile Zeit zu haben. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall eine richtig geile Zeit machen. Und in dem Sinne...
Ja, in dem Sinne hören wir uns bald wieder. Wie gesagt, es wird nochmal eine Folge geben mit Content zu dieser Reise. Es wird eine Supporter-Folge auch geben mit Eindrücken von und mit Jonathan Kuminga. Wir hatten gestern das Privileg, auch im Lockerroom mit dem guten Mann, dem Hawks-Neuzugang, sprechen zu können. Ja, wie er sich eingewöhnt. Er sah sehr, sehr gut aus in seinen zwei Spielen. Er wird nochmal spielen, hoffentlich gegen Portland, wenn wir dann da sind. Und wenn wir dann zurück in Deutschland sind, werden wir da eine kleine Folge auf jeden Fall aufnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir uns noch so einfallen lassen im öffentlichen Feed. Es wird also zu dieser Reise noch ein bisschen Content geben. Bis hierhin vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Wir haben in den letzten Tagen gleich zwei ausführliche Interviews führen können mit deutschsprachigen NBA-Spielern. Das wäre logischerweise nicht möglich gewesen, ohne dass ihr hier Woche für Woche einschaltet und supportet und abfeiert. Was wir hier machen, das freut uns riesig von Herzen. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Liebe Grüße zurück nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz, wo auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.